Jetzt haben wir natürlich in den Tier 1 Städten, dazu gehört Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Beijing, natürlich schon eine sehr hohe Auswahl an qualifizierten lokalen Kräften. Ja, und da muss man sich natürlich als Ausländer dann auch fragen, okay, welchen Mehrwert kann ich schaffen?
China Hotpot, Podcast über Businesserfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 127, Recruiting China plus 1. In dieser Folge diskutieren wir das Recruiting von Managern für chinesische Niederlassungen. Heute haben wir Herrn Xiaoyun Qiu zum Gast, einen erfahrenen Personalberater auf dem chinesischen Markt. Seit 20 Jahren unterstützt er deutsche Mittelstandsunternehmen dabei, geeignete Kandidaten für Top-Positionen in ihren Niederlassungen in China zu finden. Dabei hat er viele Unternehmen sowie die wirtschaftliche Entwicklung Chinas aus nächster Nähe kennengelernt. Der chinesische Markt bleibt weiterhin faszinierend. Viele deutsche Mittelstandsunternehmen bauen ihr Managementteam vor Ort für die Zukunft um. Dabei ist es nicht nur wichtig, entsandte Mitarbeiter aus den Zentralen zu haben, sondern vor allem auch das lokale Führungsteam zu gewinnen und zu entwickeln. Bleiben Sie dran, um zu erfahren, wie deutsche KMU erfolgreich mit den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Marktrahmenbedingungen in China umgehen können. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, Xiao. Danke, dass du heute am 2. Mai für mich Zeit nimmst. Das ist ja ein Feiertag. Ich hoffe, ich störe dich nicht zu sehr.
Ja, hallo Schalung. Also auch freut mich, dass ich wieder dabei bin. 2. Mai, Feiertag, offiziell sind Feiertag. Du weißt ja, in unserem Business gibt es keine Feiertag, beziehungsweise wir feiern jeden Tag, aber es wird auch jeden Tag gearbeitet.
Ja, ich verfolge dich ja so ein bisschen. Du warst das letzte Mal vor 2,5 Jahren bei mir zu Gast und auf Social Media und auch so treffen wir uns so oft in Shanghai auf unterschiedliche Events. Du bist ja immer auf Achse, immer viel unterwegs. Na, wie entwickelt sich das Geschäft Personalentwicklung oder Personalsuche in China für dich?
Ja, du kannst dir vorstellen, nach 3 Jahren Pandemie konnte ich ja faktisch China 3 Jahre auch nicht verlassen. Und dementsprechend war dieses Reisebegehren, aber auch die Notwendigkeit, mal wieder zu reisen, sehr, sehr groß. Das konnte ich jetzt auch in vollen Zügen nicht nur genießen, aber auch erfüllen letztes Jahr. Das Business selber ist gut. Wir haben uns seit der Pandemie, oder seit der offiziellen Beendigung der Pandemie, haben wir uns gut entwickelt. Also dahingehend ist die Auftragslage gut und sozusagen sind wir auch zur Normalität zurückgekommen.
Ja, also apropos Normalität, ich denke, man hat ja das Gefühl, so wie der Philosoph früher in Griechenland mal gesagt hat, man tritt niemals zweimal in derselben Fluss ein. Ne? Das ist die Normalität ist ein anderer. Und wie beschreibst du die jetzige Situation im Vergleich vor Covid für dich jetzt als Personalberater?
Ja, aber dazu muss man natürlich sagen, Normalität in China ist letztendlich ist immer auch mit Veränderungen jetzt vorbereitet, auf Veränderungen vorbereitet zu sein. Also dahingehend gibt es hier regelmäßige Veränderungen. Personalmarkt selber, es gibt natürlich Veränderungen im lokalen Arbeitsmarkt. Ne? Also wir hören ja durch die, vor allen Dingen in den westlichen Medien, vom gebremsten Wachstum von geopolitischen Auseinandersetzungen oder Diskussionen. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Strategie der ausländischen Firmen in China. Da kann ich vielleicht später noch mal etwas dazu sagen. Aber es sind einige Tendenzen oder einige Veränderungen, die dort in der Tat jetzt in den letzten Jahren stattgefunden haben. Zum einen natürlich, viele Märkte konsolidieren sich. Das heißt, die größeren Wettbewerber schlucken die kleineren Marktteilnehmer. Was letztendlich auch dazu führt, häufig dazu führt, dass Mitarbeiter von der kleineren Firma, von der die gekauft worden ist, dann auch freigesetzt werden. Durch die geopolitische Situation merke ich auch eine große Verunsicherung bei den Firmen, was vor allen Dingen auch Neuinvestitionen in China anbetrifft. Es werden kaum noch neue Standorte aufgebaut. Wenn, dann gibt es vielleicht Standortverlagerungen aus Kostengründen häufig. Und vielleicht noch einen dritten Punkt anzusetzen, dass es kaum noch neu geschaffene Stellen gibt. Also wir werden jetzt zurzeit die Mandate, die wir derzeit bekommen, da geht es um die Besetzung oder die Nachfolgebesetzung von Leuten, die jetzt den Job, diese Position jetzt ausgeführt haben oder besetzt haben, die aufgrund aber jetzt aus welchen Gründen auch immer, ich sage mal aufgrund eines Upgrades dieser Position neu besetzt werden. Also neue Stellen, neue Vakanzen gibt es kaum. Das ist ja letztendlich ein Merkmal auch dafür einer wachstumsorientierten Strategie einer Firma. Also das ist momentan eher sehr selten der Fall.
Das heißt, insgesamt die Stellen, die Summe der Stellen bleibt gleich, also keine zusätzliche neue Stelle aufgebaut. Und aber die Suche ist nach wie vor da und wird nach wie vor benötigt, die externe Unterstützung. Mhm. Und interessanterweise habe ich in den letzten 2, 3 Jahren beobachtet, viele Personaldienstleistungsfirmen aus Deutschland oder aus deutschsprachigem Raum haben China den Rücken gekehrt und zurück nach Europa. Und du hast ja dich entschieden, weiterhin in China zu bleiben und hast deine Entscheidung bereut jetzt.
Auf keinen Fall. Ich denke, ich weiß, was ich an Shanghai habe. Und dementsprechend war es für mich an sich eine ganz kurze Überlegung wert. Aber die Entscheidung ist bei mir klar gefallen und ich bereue sie nicht.
Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass du jetzt so viel zu reisen hast und du musst ja für die anderen Kollegen auch mitreisen, die jetzt gerade nicht mehr in China sind und nach Europa zurückgekehrt sind.
Ja, wir haben in der Tat jetzt auch unser Business in Südostasien angekurbelt. Wir haben also Büros in Vietnam, in Singapur, jetzt auch demnächst in Thailand und das unterstütze ich von China aus, wobei ich bin nicht der Experte für diese Länder. Dementsprechend werden wir auch auf lokale Kompetenz vor Ort setzen, aber unterstützen tue ich die dann auch von China aus.
Ja, da hast du ja eine wunderbare Übergang zu unserem nächsten Thema China Plus 1 gemacht. Ihr habt ja relativ früh schon entschieden, in Südostasien auch Dependance aufzubauen, in verschiedenen Ländern. Warst du selber auch dort, um dort den Markt kennenzulernen und dabei unterstützt, die Niederlassung von euch dort aufzubauen? Mittlerweile sind ja auch Niederlassungen aufgebaut worden. Wie bewertest du den Markt dort im Vergleich zu das, was du jetzt am besten kennst, der chinesische Markt?
Ja, ich sehe da definitiv sehr, sehr viel Potenzial, auch wenn auch dort nicht alles, was glänzt, Gold ist. Auch diese Länder haben ihre eigenen Probleme. Nehmen wir mal Vietnam oder Thailand. Das ist natürlich eine sehr ausbaufähige Infrastruktur, vor allem in Vietnam. Wer schon mal dort gewesen ist, der wird die Millionen von Motorrädern dort schon mal kennengelernt oder die Situation, Verkehrssituation mit Millionen von Scootern kennengelernt haben. Also das ist schon lebensgefährlich, über die Straße zu gehen. Wir haben in Vietnam auch beispielsweise Probleme mit der Energieversorgung immer noch. Wir haben das Thema Korruption, leidliche Thema Korruption ist in einen oder anderen Ländern auch ein schwerwiegendes Problem. Also dahingehend gibt es auch in diesen Ländern Herausforderungen und Hürden, aber letztendlich sehe ich da doch weitestgehend langfristig ein großes Potenzial. Und darauf sind wir halt vorbereitet, dadurch, dass wir auch lokal vor Ort die Kompetenzen aufbauen und für unsere Kunden dann auch in Südostasien unterstützen.
Du hast ja verschiedene Länder bereist und wo habt ihr entschieden, eure eigene Niederlassung aufzubauen?
Wir haben angefangen mit Singapur als Regionalcenter für Südostasien, haben dann im Anschluss sofort auch eine Niederlassung in Vietnam gegründet. Wir haben jetzt in Thailand auch vor Ort schon eine Person, mit denen wir jetzt auch die Unternehmensgründung vornehmen. Und wir überlegen uns zusätzlich dann noch, inwiefern wir Malaysia selber auch vor Ort dann betreuen sollten oder nicht. Also das steht noch in den Sternen. Wir haben jetzt genug zu tun mit diesen neuen Gesellschaften. Also dahingehend wird wahrscheinlich noch dieses Jahr nicht mehr passieren, als eventuell in Thailand ein Unternehmen zu gründen.
Ja, aber trotzdem seid ihr schon sehr schnell und schafft dabei auch schon Fakten. bewertet ihr jetzt den Markt schon so attraktiv, dass viele deutsche Unternehmen tatsächlich schon dort ihre, sag mal, zweite Niederlassung in Asien, nämlich China, schon aufgebaut haben oder bauen jetzt bald auf? Oder wie siehst du das?
Unterschiedlich. Also es sind ja schon Firmen vor Ort, ja, weitestgehend auch mit Produktionsstätten. Ich merke aber auch hier Zurückhaltung dahingehend, nehmen wir mal Beispiel Vietnam. Auch da kam es jetzt zu einer kurzen Pause sozusagen durch einen doch durch mehrere Korruptionsfälle, dass da auch ja, behördliche Entscheidungsträger derzeit nicht gewillt sind, Entscheidungen zu fällen, was letztendlich auch zu einem Stopp jetzt führt, wenn es darum geht, beispielsweise Lizenzen erteilt zu bekommen. Ne? Also dahingehend gibt es, aber konkrete Pläne gibt es bei vielen meiner Mandanten. Die haben in der Tat vor allen Dingen Thailand und Vietnam auf dem Radar und ein Stück weit auch Indonesien. Dahingehend bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich, beziehungsweise sehe ich das doch sehr, halte ich das für sehr vielversprechend, was unser zukünftiges Geschäft in dieser Region anbetrifft.
Welche Firmen, also vielleicht hast du ja so viele Firmen schon kennengelernt, die dort ihre Niederlassung in Südostasien bereits aufgebaut haben oder sind dabei aufzubauen. Was für Industrie sind sie beschäftigt in und welche Art von Unternehmen sind das, die häufig diese Entscheidung schon getroffen haben, in Südostasien eine zweite Niederlassung in Asien aufzubauen?
Man muss es ja alles betrachten. Natürlich spielt die China plus 1 Politik eine Rolle, aber letztendlich auch die Motivation bzw. der Grund, warum man in diesen Ländern, in dieser Region investiert, das sind auch weitestgehend Kostengründe, das heißt sehr lohnintensive Industrien, Textilindustrie. Also ist es vor Ort sehr stark, hat sich sehr stark dort angesiedelt. Wir haben Elektronik, Maschinenbau, Automotive auch, vor allen Dingen in Thailand. Auch da sehen wir, dass es in so im Nachgang wird Automotive noch sich mehr verbreiten in diesen Ländern. Aber wir reden hier, wie gesagt, von lohnintensiven Industrien, Textil, Elektronik und ein Stück weit auch Maschinenbau.
Hast du schon Aktivitäten, die sowohl in Südostasien, aber auch chinesischen Markt gleichzeitig betreuen konnte? Also ich kann ganz gut vorstellen, wenn du sowieso schon Mittelstand betreust in China, wenn die jetzt in Südostasien auch eine ähnliche Stelle zu besetzen haben, dann kommen sie auch gerne zu dir und sagen, könnt ihr nicht mal für uns dort aussuchen? Bei anderem Fall wäre das, wenn ihr schon Kandidaten kennt, der beruflich sich verändern möchte oder vielleicht in Richtung Südostasien entwickelt, seine berufliche Weiterentwicklung sieht, dann könnt ihr solche Kandidaten auch weiter betreuen. Also seht ihr schon jetzt die Synergieeffekt dadurch, dass ihr an beide Standorte tätig seid?
Die Synergieeffekte sehen wir vor allen Dingen darin, dass vor allen Dingen Vietnam doch ähnliche Merkmale, oder der Markt in Vietnam, der Arbeitsmarkt in Vietnam so sehr, sehr ähnliche Merkmale hat wie China vor 15 Jahren oder 20 Jahren. Das sind Herausforderungen, die jetzt klassisch in einem Emerging Market auftreten, sprich, dass viele Firmen mittlerweile investieren. Das heißt, die Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern ist sehr, sehr hoch, höher als das Angebot. Das führt dann zu einem Hauen und Stechen auf dem Arbeitsmarkt, zu wilden Abwerbungsversuchen. Das heißt, da steht im Vordergrund, gerade für kleine mittelständische Unternehmen, die richtigen Mitarbeiter zu finden und diese auch an sich zu binden. Also diese Parallelen erkennen wir. Da kann man in der Tat auf unsere Erfahrungen setzen. Auch China ist teilweise noch so, aber war in der Vergangenheit definitiv ein Kandidatenmarkt, wo es schwierig war, Leute zu rekrutieren und auch zu halten. Also da kann man natürlich aus der Erfahrung schöpfen, was muss man tun, um selber attraktiv zu sein als Arbeitgeber? Was muss man tun? Welche Bindungsinstrumente sind effektiv und sollte man anwenden in Vietnam? Also da sind wir als Berater tatkräftig, unterstützen wir unsere Mandanten als Berater in der Form, dass wir sagen, okay, darauf müsst ihr achten, wenn ihr Leute rekrutiert und das sind die Faktoren, die eine Rolle spielen, wenn es darum geht, den Mitarbeiter auch zu binden.
Ich wollte dich auch wieder zurück zum chinesischen Markt führen und dann dahingehend fragen, was sind die aktuelle Herausforderung für Personalsuche im chinesischen Markt? Du hast uns schon teilweise angedeutet, China ist in einigen Sektoren weiterhin ein Kandidatenmarkt. Ich kann gut vorstellen, es sind wahrscheinlich weitere Herausforderungen, gerade weil der Markt im Moment gerade sich selber wiederfindet oder die no neue Normalität sozusagen noch in Entstehung ist, dass da einiges in Bewegung ist. Insofern interessiert mich, was ist dann jetzt, wenn wir jetzt auf Personalsuche gucken und insbesondere die Top-Position, wenn wir das in Fokus nehmen.
Ja.
Was sind dann die Herausforderungen für den Kunden von euch, aber auch für euch als Personaldienstleister?
Ja, ich muss das natürlich relativieren mit dem Kandidatenmarkt. Also ich bin noch nicht einem Punkt, wo ich sage, das Pendel schlägt jetzt aus Richtung, okay, weg von einem Kandidatenmarkt. Also wir haben in der Tat wir hören ja in den Medien häufig jetzt auch von steigenden Arbeitslosigkeit, gerade bei den Jugendlichen. Bei der jugendlichen Bevölkerungsgruppe, ich würde das mal relativieren und sagen, wir haben in der Tat bei den Führungskräften, bei den C-Levels sozusagen immer noch einen gewissen Kandidatenmarkt. Der ist nicht mehr ganz so deutlich wie früher. Also auch heutzutage, also heutzutage können diese Top-Leute haben nicht mehr diese Auswahl wie in der Vergangenheit, aber dennoch sind sie sehr gefragt und haben Optionen. Ja, also dahingehend würde ich schon sagen, auf der C-Level Seite reden wir immer noch von einem Kandidatenmarkt. Die Herausforderungen sind auch in der Tat sehr interessant. Während man in der Vergangenheit doch eine gewisse Offenheit gespürt hat bei den Kandidaten, die haben sich mal gefreut, wenn wir sie angerufen haben und denen einen Job angeboten haben, merken wir jetzt doch eine sehr starke Zurückhaltung. Zurückzuführen natürlich auch auf die Situation momentan, dass Firmen weniger rekrutieren und im Gegenteil auch Personal abbauen. Also dahingehend müssen wir bei unserer Ansprache wesentlich mehr Überzeugungsarbeit leisten, damit diese Kandidaten, die sehr, sehr vorsichtig sind, auch bereit sind, sich überhaupt mit uns zu treffen und uns über einen möglichen Jobwechsel auszutauschen. Also es ist um es kurz zu sagen, es ist schwieriger geworden, Leute abzuwerben. Ja, also die wollen wesentlich mehr wissen über das Unternehmen. Die recherchieren natürlich auch selber sehr, sehr stark, wie die Firma sich in China entwickelt, wie sicher ist der Arbeitsplatz. Das ist auch nochmal ein Faktor, der den Kandidaten heutzutage wesentlich wichtiger ist als in der Vergangenheit, die Arbeitsplatzsicherheit. Bei ausländischen Kandidaten, wir haben auch Mandate, die wir mit Ausländern besetzen können. Da gibt es gewisse Vorbehalte, auch bedingt durch das, was man in der Vergangenheit erlebt hat, selber erlebt hat. Stichwort Zero-Covid-Politik. Wir haben dort Mandate, wir sprechen Leute an, die China verlassen haben. Jetzt muss ich sagen, in der Regel, wir nennen sie mal die Expats, die in China gearbeitet haben, haben doch weitestgehend ein gutes Leben gehabt, viel Verantwortung übernommen, gutes Gehalt bezogen. Und da habe ich immer die Hoffnung, dass, wenn ich diese Leute anspreche, ich auf ein positives Feedback treffe. Das war in der Tat so mit einer Einschränkung. Das ist eine Einschränkung, die ich jetzt als Personalberater dann auch nicht sag mal, umgehen will, beziehungsweise da auch entgegen argumentieren möchte. Diese Einschränkung war, wenn ich diese Leute kontaktiert habe, sagen mir, Herr Chiu, ich arbeite sehr gerne in China, mir gefällt es dort sehr gut, aber meine Familie möchte nicht mehr. Und das ist ein Totschlagargument. Wie gesagt, da werde
Das
ich auch nicht
stimmt.
gegen argumentieren. Und dahingehend haben wir in der Tat Probleme, oder sagen wir mal, ist die Herausforderung da, ausländische Mitarbeiter für China wieder anzuwerben. Da gibt es auch einen hohen Bedarf. Ich kenne viele Firmen, die versuchen, selber intern Leute zu entsenden, treffen dort auf viel Widerstand beziehungsweise auch wenig Interesse. Und am Ende des Tages vielleicht noch einen dritten Punkt zu nennen, was eine Herausforderung ist, natürlich auch die Erwartungshaltung der Kandidaten selber. Neben der Arbeitsplatzsicherheit kommen auch Forderungen oder Erwartungshaltung bezüglich Homeoffice oder sagen wir mal gewisse weitere Perks oder Benefits, die die Firma dann zahlen, übernehmen sollte. Also dahingehend würde ich in erster Linie diese drei Herausforderungen nennen.
Und wenn du jetzt ein Suchprojekt nimmst, das hat ja auch eine Dauer von mehreren Monaten und je schwieriger oder je viel mehr Herausforderungen du hast, könnte ja sein, dass die Dauer noch ein bisschen länger dauert. Wie ist da in dieser Phase? Gibt es da Veränderungen von den Unternehmenssituationen und ist da sozusagen Anpassung notwendig? Und wie ist da aktuell gerade im Zusammenhang von gerade die von außen kommen, die ganzen Einflussnahme, was die Kapling, die Risking angeht zu China, wie wirkt das konkret auf eure Suchprojekte?
Ja, da sprichst du natürlich einen Punkt an, der nicht ganz so schön ist. Sprich, bei uns sind doch in den letzten 2, 2,5 Jahren mehrere Projekte aufgeschoben worden. Hintergrund ist, dass man sich durch die Verunsicherung, die entstanden ist durch die geopolitische Situation, sich teilweise nicht einig ist. Sprich, die Landesgesellschaft und die Firmenzentrale sind sich nicht einig über die strategische Ausrichtung in China. Ich nenne einfach mal ein Beispiel. Wir haben einen Mandanten aus der Chemiebranche, die in China hohe Wachstumsziele hatte und auch anorganisch wachsen wollte, indem man Firmen dazu kauft. Unter diesen Vorzeichen haben wir dann letztendlich auch die Geschäftsführung gesucht, auch mehrere Kandidaten vorgestellt. Alle waren sehr, sehr motiviert, wollten sich dieser Herausforderung auch stellen, mit der Firma zu wachsen. Im Endeffekt hat man einen 100-Grad-Richtungswechsel vorgenommen, aus dem Grund, weil in der Firmenzentrale man durch die geopolitische Situation gesagt hat, okay, wir können das mit unseren Unternehmenswerten vielleicht in diesem Moment nicht vereinbaren und weiter in China investieren. Das heißt, im Endeffekt wollte man den Status quo nur beibehalten und hat Abstand genommen von dieser doch eher aggressiven Wachstumsstrategie. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass unsere Kandidaten nicht mehr interessiert waren an dieser Stelle. Also da haben wir in der Tat in den vergangenen Jahren doch einige Fälle gehabt, wo man aufgrund dieser Uneinigkeit intern und auch der Verunsicherung letztendlich das Profil abändern wollte oder auch abgeändert hat.
Tendieren in dieser Situation gerade bei Unsicherheit die Unternehmer aus Deutschland zur Personalauswahl chinesische Kandidaten oder eher deutsche Kandidaten aus deiner Beobachtung heraus?
Ich möchte die Frage vielleicht so beantworten. Also, man hat in den, oder es gab ja schon immer diesen Trend zur Lokalisierung. Das war jetzt nicht nur, was die Supply Chain anbetrifft, sondern auch was das Personal anbetrifft. Und durch die Pandemie hat sich dieser Trend auch nochmal zwangsläufig beschleunigt, dadurch, dass natürlich viele Ausländer das Land verlassen haben und man stattdessen dann auch lokale Kräfte rekrutiert hat. Worauf achten Firmen? Am Endeffekt setze ich da immer eine ganz einfache Formel ein, nämlich Input versus Output. Was bekomme ich? Welchen Beitrag kann ein Mitarbeiter leisten? Und was muss ich als Unternehmer dafür zahlen? Ja, das ist unabhängig davon, ob es sich um ausländischen Kandidaten handelt oder einen chinesischen Kandidaten. Jetzt haben wir natürlich in den Tier-1-Städten, dazu gehört Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Beijing, natürlich schon eine sehr hohe Auswahl an qualifizierten lokalen Kräften. Ja, und da muss man sich natürlich als Ausländer dann auch fragen, okay, welchen Mehrwert kann ich schaffen? Das könnten Punkte sein, wie zum Beispiel Rollen, wo eine enge Abstimmung und Absprache mit den Headquarters, mit der Firmenzentrale gewünscht ist. Dass das natürlich verständlich ist, dass man das gerne in der Muttersprache macht, ist ein Faktor, warum halt Ausländer immer noch oder was warum was warum Ausländer eine präferierte Option ist. Es gibt Positionen wie zum Beispiel eines CFOs, da redet man sehr gern von Checks and Balances, die dafür sorgt, dass man in Deutschland auch den Überblick behält über das, was in China gerade passiert. Stichwort Transparenz. Ne? Und wir haben teilweise dann auch Projekte, wo es um Technologietransfer geht, wo es um Produktionsverlagerung, wo es darum geht, die Prozesse in Abstimmung mit der Firmenzentrale umzusetzen, dass man da auch verstärkt die Kommunikation in den Vordergrund rückt. Und das sind dann Positionen, die man dann immer noch gerne mit Ausländern aus demselben Kulturkreis besetzt.
Ja, jetzt langsam kommen wir zu dem dritten Thema, China als Markt für, sagen wir, für Führungskraft weiterhin spannend. Das ist so unser Credo. Und viele deutsche, ich sag mal, Nachwuchsführungskräfte haben China gut genutzt, für eine Zeit lang ihre Führungsaufgabe früh zu bekommen und auch erfolgreich auszuüben. Ich habe einige Kunden, die jetzt aus China zurückgekommen sind in Deutschland und habe in deren Zentrale durch ihre Erfahrung wichtige Positionen übernommen. Ich finde, China als solche ist für junge Führungskraft eine sehr, sehr gute Phase gewesen. Und ist es für dich oder für die jungen Nachwuchskräfte heute immer noch der Fall, in China sozusagen die Erfahrung zu sammeln, um vielleicht auf Überholspur in der zentralen Führungsposition zu übernehmen? Siehst du dieses Potenzial auch so?
Das sehe ich definitiv so. Also China ist ja nicht umsonst jetzt die zweitgrößte Wirtschaftsnation. Wenn man jetzt zurückblickt vor 30 Jahren, in den 80er, 90er Jahren, wenn man berufliche Karriere da im Unternehmen machen wollte, dann war das fast schon eine Voraussetzung, dass man in Amerika gearbeitet hat, auch eine, dort Erfahrung gesammelt hat. Das sehe ich jetzt an sich, was China betrifft, genauso. Also definitiv ist es Karriere fördern. Als junge Führungskraft wird man hier sehr, in der Regel sehr, übernimmt man in der Regel auch sehr, sehr viel Verantwortung schon. Man lernt, in einem Markt sich zu bewähren, der von der Kultur her definitiv herausfordernd ist. Ein Markt, der sehr wichtig ist in der Regel auch für ein Unternehmen. Das heißt, man kann hier sich beweisen und auch auf sich aufmerksam machen in der Firmenzentrale selber. Ich würde mal sagen, für einige Industrien trifft das auch zu. Ich sage immer, learn from the best. Und es gibt mittlerweile Industriesektoren, in denen China die technologische Führung übernommen hat. Nehmen wir mal IT, Elektroautos, E-Commerce, aus denen man viel, viel lernen kann. Und auch für junge Führungskräfte auch nicht ganz unwichtig und nicht zu vernachlässigen ist das Netzwerk, das man sich aufbauen kann, gerade Industrien, wo China eine Vorreiterrolle übernommen hat, dass man hier mit entsprechenden Experten in Berührung kommt, mit denen Kontakt aufbauen kann, die dann definitiv für die Karriere weiter förderlich ist. Vielleicht noch einen letzten Punkt anzusprechen, für mich persönlich auch immer wichtig, dass diese Erfahrungen, die man in China macht als Führungskraft, auch durchaus zu der Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Also durch das Leben, das Arbeiten, das Reisen erweitert man die eigene Perspektive und kann sich in einem kulturgrundverschiedenen Land wirklich bewähren. Man lernt die Sprache, den Umgang mit Menschen. Allein durch dieses Kennenlernen und Auseinandersetzen mit einer neuen Perspektive trägt zur eigenen Entwicklung da. Also das ist ein Aspekt, der aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig ist, sehr bereichernd ist für eine Person.
Du weißt ja, ich bin sehr häufig in China und wir haben auch häufiger mal in China getroffen. Ich bin sehr froh, jetzt am Flughafen Shanghai zu sehen, dass da immer mehr ausländische Besucher sind, die mit der Maschine nach China auch kommen, mit mir zusammen. Und in der Corona-Phase war zum Teil auch wirklich traurig, dass der große Flughafen Pudong ja ganz leer war. Und merkst du mittlerweile, dass auch quasi neue, junge Mitarbeiter aus Deutschland oder Manager aus Deutschland in China ankommen, merkst du schon langsam einen Trend oder noch nicht?
Den Trend selber kann ich persönlich noch nicht bestätigen. Also ich höre immer noch von Firmen, die dann eher händeringend danach suchen, dass Leute hierher kommen wollen nach China. Natürlich durch die Erleichterung, Visa-Erleichterung, sehen wir mehr Ausländer wieder vor Ort, gerade wenn du auf Messen gehst, siehst du dort sehr, sehr viele Ausländer mittlerweile, verglichen zu den Jahren davor. Aber den Trend selber kann ich noch nicht bestätigen. Ich hoffe, dass das China-Bild auch in Deutschland, gerade in Deutschland, ein bisschen besser wird oder sagen wir mal neutraler dargestellt wird, weil das ist, denke ich, einer der Gründe, warum viele Deutschen oder westliche Ausländer derzeit sehr, sehr zurückhaltend reagieren, wenn es darum geht, einen neuen Job in China anzunehmen. Also das ist sehr aus meiner Sicht die größte Hürde momentan. Deswegen kann ich immer dazu raten, sich selber ein Bild zu machen, hier im Land. Auch hier gibt es viele Sachen, die man kritisieren kann. Es gibt auch viele Sachen, die besser sind, als es dargestellt wird. Also dahingehend kann ich nur empfehlen, sich selber ein Bild davon zu machen.
Ja, ich habe auch noch nicht gehört, dass jetzt bereits sehr, sehr viele Neuankömmlinge sind in China. Manchmal dauert es auch eine Weile, ne? Gerade haben wir darüber gesprochen, viele langjährige Expats sind aus China zurück nach Europa gekommen. Und bis quasi die neue Welle entstehe, wieder nach China zu gehen, das dauert ein bisschen. Aber ich denke, auch jetzt gerade unter den Zuhörern gibt es durchaus Leute, die jetzt überlegen, ihre berufliche Station in
Ja,
China zu machen.
wenn ich da kurz ein, ja, ich denke da vor allen Dingen, wenn wir jetzt davon sprechen, dass wieder mehr Ausländer hier vor Ort sind, dann würde ich fast behaupten, das sind Leute, die vorher schon mal in China gearbeitet haben. Ja, wie ich das vorher schon dargestellt habe, hatten die in der Regel auch ein ganz gutes Leben. Es ist sehr sicher hier, sehr, sehr komfortabel, dass sie da auch letztendlich ein Interesse hatten, wieder zurückzukommen. Was Neuankömmlinge anbetrifft, sprich die vorher noch nie in China gewesen sind, hier arbeiten, da kann ich, wie gesagt, diesen Trend kann ich jetzt noch nicht bestätigen.
Wenn jetzt jemand unter der Zuhörer sind und das da auch in Überlegung ziehen würden, in China beruflich weiterzuentwickeln, welche Voraussetzungen, denke ich, sollte eine da mitbringen? Du als Personalberater, glaube ich, kann am ehesten dann Ratschläge geben.
Ja, es ist in der Tat so, dass verglichen zu, oder wenn man von früheren Jahren ausgeht, dass man, würde ich sagen, war China so ein bisschen der wilde Osten. Das heißt, man hat ohne große Erfahrung beziehungsweise Kenntnisse Chinas dann doch auch hier gut Karriere machen können. Diese Zeiten sind vorbei. Ich denke, heutzutage, wenn man als Ausländer erfolgreich in China arbeiten möchte, muss man eine gewisse China-Kompetenz haben, eine China-Kompatibilität. Als Führungskraft ist es sehr wichtig, die Chancen, Risiken richtig einschätzen zu können. Die Zeiten, wie gesagt, der Wachstumssprünge, der großen Wachstumssprünge sind an sich erstmal vorbei. Das heißt, die ausländischen Firmen sehen sich der Realität jetzt auch gegenüber, dass sie jetzt gegen sich vor allen Dingen gegen aufstrebende und aggressiv auftretende lokale Wettbewerber in ihrem Marktsegment durchsetzen müssen, Marktteile sichern müssen und dort dann eine Führungskraft zu haben, die wenig Einblicke in den Markt hat, ist definitiv nicht kein gewinnbringendes Rezept. Ich denke, wenn du mich fragst, welche Anforderungen, wenn ich das konkret an paar Faktoren festmache oder Eigenschaften festmache, dann würde ich da vielleicht drei Faktoren nennen. Das ist zum einen die Anpassungsfähigkeit. Man bewegt sich hier in einem kulturell grundsätzlich verschiedenen Umfeld, als man jetzt das aus dem Heimatland in dem Sinne, also in dem Fall Deutschland, kennt. Das heißt, es ist auch ein ganz anderes Umfeld, sprich ein wesentlich dynamisches Umfeld, wo Veränderungen wesentlich schneller stattfinden. Gesetze werden Entschuldigung, also Gesetze werden neu aufgesetzt. Man muss daraus natürlich dann auch entsprechend handeln, die richtigen Maßnahmen ableiten und Entscheidungen treffen können. Ne? Also sprich, diese Anpassungsfähigkeit ist sehr, sehr wichtig aufgrund des dynamischen Umfelds, Veränderungen und so weiter und so fort. Der zweite Punkt wäre diese Offenheit und ein Stück weit diese Empathie, die man zeigen muss. Also Unterschiede muss man akzeptieren. Wenn nicht akzeptieren, dann zumindest tolerieren, um auch jetzt selber die Erwartungshaltung besser anpassen zu können. Ich höre viel von in der Vergangenheit von Ausländern, die sich immer beschwert haben, dass die lokalen Mitarbeiter Vorgaben nicht verstanden haben oder nicht umgesetzt haben. Man muss sich da letztendlich auch hinterfragen, ob es vielleicht an einer eigenen Kommunikation lag, dass das nicht umgesetzt worden ist. Man muss die Person besser kennenlernen, um wirklich einschätzen zu können, was kann ich von dieser Person erwarten, sprich diese zwischenmenschliche Interaktion ist sehr, sehr wichtig und dafür braucht man, sollte man auch diese Offenheit und diese Empathie mitbringen. Der dritte Punkt, das würde ich ja auch ein Klassiker, der mir persönlich auch mal sehr wichtig ist, ist die Selbstreflexion. Ich hatte eben das Beispiel dargestellt, dass man häufig auf Leute schimpft, weil die Anweisung nicht verstanden haben. Also letztendlich, Selbstreflexion ist letztendlich die Fähigkeit, jetzt das eigene Denken, das eigene Handeln auch zu analysieren und auch zu hinterfragen. Ja, gerade in Situationen, vielleicht, wo es vielleicht nicht so läuft, wie es geplant ist, muss man vielleicht auch da ansetzen, zu gucken, okay, vielleicht habe ich da irgendwas falsch gemacht. Also Das sind so die drei Faktoren, oder um das umgekehrt darzustellen, was überhaupt nicht zum Erfolg führt, ist eine Intoleranz, eine Arroganz und die Überheblichkeit, die dann in der Vergangenheit doch einige, nicht viele, aber doch einige Leute vorgewiesen haben oder vorgezeigt haben. Das sind definitiv ein Rezept, wo es dann nicht klappen wird in China.
Ja, ich stimme dir voll zu. Ich würde einen konkreten Punkt nochmal ergänzen aus meiner Erfahrung. Ich würde sagen, die deutschen Mitarbeiter, wenn man jetzt entschieden hat, in China zu arbeiten, sollte auf jeden Fall die Bereitschaft haben, von dem chinesischen Markt zu lernen. Das kann anderen chinesischen Unternehmen sein, das kann aber auch chinesische Kollegen sein, weil jetzt anders als jetzt vor 25 Jahren oder 30 Jahren, man kann doch einige sowohl in der technischen Bereich, aber auch in der Managementbereich einige Erfahrungen im chinesischen Markt auch für sich gewinnen und für
Ja.
seine eigene Entwicklung.
Definitiv, das ist ja der Punkt, den ich gerade mit der Anpassungsfähigkeit auch genannt habe, dass man da auch von lokalen Leuten erlernt, also auch die Offenheit da mitbringt. Ne? Vielleicht nochmal,
Genau.
um den Punkt da auch nochmal anzusprechen, was ich jetzt persönlich jetzt erfahren habe, was auch wichtig ist für eine ausländische Führungskraft. Wir haben jetzt natürlich in diesen letzten Jahren viele Aufträge gehabt, wo leider das Unternehmen sich ja in einem Turnaround-Zustand befindet, beziehungsweise das Ziel ist, das Business wieder sozusagen auf Vordermann zu bringen, sprich diesen Business-Turnaround zu schaffen, weil man hier sich strategisch vielleicht verirrt hat ein wenig. Das heißt, als ausländische Führungskraft ist es unabdingbar, dass man neben der China-Kompetenz, die ich schon dargestellt habe, und der China-Kompetitivität auch jetzt über ein ausgeprägtes strategisches Denken verfügt. Man muss den Markt analysieren können, man muss relevante, zufällige Informationen sammeln können und daraus dann auch entsprechend die richtigen Maßnahmen und Entscheidungen treffen, um dieses Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit einem Kapitän. Früher war es so, die See war sehr, sehr ruhig. Da hätte man den berühmten Affen, den ich immer zitiere, oder übernenne, auch ans Steuer lassen können. Man hätte doch irgendwie noch ans Ziel gefunden. Mittlerweile ist das Wetter, ist die See wesentlich rauer geworden. Das heißt, hier ist umso wichtiger, der Kapitän umso wichtiger geworden, beziehungsweise die Fähigkeiten eines Kapitäns. Und die Fähigkeiten kann man immer dann besonders beweisen, wenn der Kurs nicht so einfach einzuhalten ist. Also dahingehend ist es heutzutage bei einer ausländischen Führungskraft extrem wichtig, neben der interkulturellen und sozialen Kompetenz, das strategische Denken, ne, und um einfach auch die strategische Ausrichtung eines Unternehmens entscheidend mitzuprägen.
Jetzt wechseln wir mal die Perspektive und zu einem Unternehmen oder zu den Zentralen. Wie kann man eigentlich jetzt intern Mitarbeiter rekrutieren für den Standort China? Und insbesondere dahingehend, du hast ja vorhin vom Kapitän gesprochen. Und welche mögliche Rolle gibt es dann noch weiterhin für die entsendeten Mitarbeiter neben dem Kapitän? Oder ist es nur Kapitän denkbar?
Ja gut, die Punkte, die ich vorhin angeführt habe, warum aus meiner Sicht eine berufliche Station, berufliche Erfahrung in China Karriere fördernd ist, die sollte man durchaus auch anführen beziehungsweise kommunizieren. Hinzu kommt natürlich, man muss wissen, was motiviert heutzutage einen jungen Mitarbeiter, um ins Ausland entsendet zu werden. Natürlich muss man da auch schon frühzeitig eine Karriereperspektive nach China auch aufzeigen können. Als junger Mensch will man jetzt nicht diesen Stempel eines China-Experten aufgesetzt bekommen. Das heißt, wenn man zu lange in Anführungsstrichen in China gearbeitet hat, wird man fast nicht mehr berücksichtigt für andere Stellen in anderen Ländern. Also dahingehend muss eine Firma recht zeitnah hier die Perspektive mit dem Mitarbeiter besprechen und eine attraktive Perspektive auch aufzeigen können. Ne? Ja, ich hatte ja vorhin kurz dargestellt, am Ende diese Formel Input versus Output. Das heißt, in welchem Maße kann ich als ausländischer Mitarbeiter in China einen Mehrwert einen Beitrag zum Erfolg eines Unternehmens, einen relevanten Beitrag zum Erfolg eines Unternehmens leisten. Das sehe ich in erster Linie in der Abstimmung. Also sprich, wenn es darum geht, eine effektive, reibungslose Kommunikation gerade mit der Firmenzentrale, aber auch teils auch mit anderen Auslandsniederlassungen zu gewährleisten. Da hat man als Ausländer, der als Muttersprache in dem Fall Deutsch spricht, definitiv auch Vorteile. Es gibt keine Reibungsverluste, Missverständnisse werden weitestgehend ausgeräumt oder verhindert und man kann dadurch auch ein besseres Verständnis schaffen für das, was in China erforderlich ist oder wie die Situation in China sich derzeit darstellt. Welche Funktionen sind das? Gut, bleiben wir beim Punkt enge Kommunikation, dann sind das Funktionen wie zum Beispiel Geschäftsführer. Ja, das ist natürlich jetzt ein C-Level-Position. Da geht es dann um die Abstimmung über die strategische Ausrichtung. Beim CFO geht es ja letztendlich darum, auch Licht ins Dunkle zu bringen, dass die Firmenzentrale auch weiß, wie die Zahlen zustande kommen, was muss man machen, um da vielleicht auf einen grünen Zweig zu kommen, wenn die geschäftliche Lage oder wenn die Geschäfte sich in einer Schieflage befinden. Wir haben jetzt bei einer anderen Position sind technische Experten, gerade wenn es darum geht, neue Produkte einzuführen. Wir sehen im R&D-Bereich häufiger auch ausländische Manager, wo auch hier bei der Einführung neuer Technologien oder bei einer Technologietransfer natürlich die Kompetenz aus der Firmenzentrale erforderlich ist. Und der letzte Punkt ist, aber das haben wir zurzeit eher sehr selten, wenn es darum geht, ein neues Werk aufzubauen, dass die Prozesse abgestimmt werden muss und teilweise übernommen werden und angepasst werden muss in der chinesischen Niederlassung, dass man da auch sehr häufig auf eine ausländische Führungskraft zurückgreift.
Ja, also wir sind soweit durch mit den, sagen wir, vorbereiteten Fragen. Ich habe jetzt ein Attentat auf dich. Ich habe eine Frage, die wir vorher nicht besprochen haben. Und ich hoffe, du kannst trotzdem da eine Antwort geben.
Ja.
Und zwar, du kennst ja natürlich die ganzen deutschen Kandidaten sehr gut. Und die meisten deutschen Unternehmer haben auch Erfahrung mit deutschen Kandidaten. Was wirklich interessant ist, wie bewertet man chinesische Kandidaten? Wie wir alle wissen, und Knowledge oder Wissen ist das eine, Erfahrung ist das andere. Und das Wichtigste ist die Motivation. Du als erfahrener Personalberater, wenn du jetzt jemanden zu Interview bekommst, ne, der in deine Tür reinkommt und mit dir ein Gespräch führst, wie findest du am schnellsten heraus einen chinesischen Kandidat, dass er eine hohe Motivation hat bei der Arbeit?
Ich liebe natürlich spontane Fragen. Letztendlich kann man, wenn man da mal ein triviales Beispiel oder ein Gegenbeispiel nennt oder ein Beispiel nennt, oder Vergleich, Entschuldigung, nicht Beispiel, sondern Vergleich anführt. Ich vergleiche das manchmal mit der Wahl eines Ehepartners. Ne? Und da geht es mir letztendlich auch darum, dass jemand, wenn es um Motivation geht, sein Interesse konkret darstellt. Das heißt, wenn ich beispielsweise meine Ehefrau oder wenn meine Ehefrau mich fragen würde, warum ich sie damals geheiratet oder sie mich für sie entschieden habe und ich ihr sage, ja gut, ich war damals nicht zufrieden mit meiner ehemaligen Freundin, dann wird sie definitiv nicht allzu glücklich sein über die Antwort. Genauso ist es, wenn ich ihr sage, ja, mir hat letztendlich dein schönes Haar gefallen, dann wird dir das auch nicht passen, weil sie mir sofort vorwirken wird, da hättest du ja 1 Million andere Frauen auch heiraten können. Das heißt, hier geht es darum, einen Abgleich herzuleiten zwischen dem, was ein Kandidat erwartet, ja, und dem, was ich ihm anbieten kann. Als Beispiel, wenn ich als Unternehmen in China eine Belegschaft von 20 Leuten habe und ich treffe auf einen sehr qualifizierten Kandidaten, der aber den Anspruch hat und auch definitiv das Potenzial hat, ein Team mit 50 Leuten zu führen und den Wunsch auch äußert, dann kann ich davon ausgehen, dass die Person wahrscheinlich eine gute Arbeit leistet, aber nicht allzu lange bei mir im Unternehmen bleibt. Und weil er die Möglichkeit bekommen wird, ein größeres Team zu führen, aber dann in einem anderen Unternehmen. Was ganz wichtig ist, ist auch, deswegen laufen bei mir die Interviews nie unterhalb von 2 Stunden, dass man sich auch ein wenig mit dem Hintergrund oder dem auf das Aufwachsen eines Kandidaten beschäftigt. Ne? Und dass man da auch guckt, was sind so ja, relevante Faktoren, die für einen eine Rolle spielen, wenn es darum geht, eine sehr wichtige Entscheidung zu fällen, nämlich einen Job zu wechseln beziehungsweise einen Partner zu heiraten. Also da sollte man in der Tat mal zurückgehen, wo kommt jemand her? Ist er eher in einer ländlichen Umgebung aufgewachsen oder entstammt die Person aus einer Unternehmerfamilie? Daraus kann man natürlich schon gewisse Sachen Rückschlüsse ziehen, die man dann im Rahmen des Gesprächs, im Laufe des Gesprächs auch nochmal nachgehen muss. Aber das sind so die Punkte, die ich empfehlen kann. Also nicht nur plump zu fragen, warum möchtest du zum Unternehmen kommen, sondern ein bisschen mehr über die Person auch in Erfahrung zu bringen und diese zu verstehen.
Ja, um mit deiner Worte zu antworten, man investiert lieber jetzt die Stunden oder Tage in der Recruiting, um später Monate und Jahre die Kopfschmerzen zu sparen. Ne? Das ist das, was du mal gesagt hast.
Das hast du sehr gut zitiert, ja.
Ja, danke schön, Xiao. Und
Ja.
vielen Dank nochmal für deine Zeit am Feiertag. Und ich glaube, mit dieser Motivation zu Personalsuche bist du ein sehr guter Partner für unsere deutschen KMU-Kunden. Und ich hoffe, dass wir uns bei der nächsten China-Reise von mir wieder treffen können. Und ja, bis dahin dir noch eine schöne Feiertagewoche.
Jo, vielen Dank, Shalom, und viele Grüße aus Shanghai.
Ciao.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.